läuft. Soll ich anmoderieren?
So. Du kannst gerne anmoderieren. Alles klar. Wenn du das möchtest, wenn ich das glücklich mache.
Na dann sage ich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge des Kompendium des Unbehagens, Schöner Denken oder Altstadtkino-Podcast, je nachdem, wo man uns hört. Wie Thomas sagen würde, die üblichen Verdächtigen sind wieder vor dem Mikrofon. In dem Fall in der unserer Nippon-Connection-Konstellation, und zwar der Thomas.
Hallöchen.
Und der Michael.
Wie? Hi.
Genau, und wir sprechen heute über einen Film, dessen jetzt von mir so freudige Anmoderation nicht so passend war zu dem Film, den wir heute besprechen. Der hat nämlich ein relativ tristes und nicht so erfreuliches Thema. Und zwar ist es der neueste Film von Akio Fujimoto, Along the Sea, der dieses Jahr auf der Nippon Connection lief. Genau.
Genau. Der Originaltitel ist Umibe no Kanojotachi, also die Frauen vom Meer, von der Küste. Ja. Mhm. Der läuft übrigens jetzt gerade bei mir im Kino nebenan.
Ah, ich würde mir den so gern nochmal auf der Leinwand anschauen.
Ja. Ja. Habe ich auch schon überlegt. Wenn es sich noch zeitlich ergibt, dann gucke ich mir den eventuell nochmal an. Aber ja, das signalisiert ja schon mal, dass wir den gut fanden. Ich glaube, über Regisseur und Darstellerin brauchen wir heute nicht viel reden, denn die haben noch nicht viel gemacht. Also insofern, erzählt mal.
Also für mich auf jeden Fall die Nummer 2 unter allen Filmen, die ich bei der Nippon Connection gesehen habe. Da war ja viel Gutes in diesem Jahr bei der Online-Version von Nippon Connection 2021 dabei. Auch ein paar harmlose und bunte und wilde Filme und so, alles schön. Aber es bleiben am Ende des Tages doch die Filme hängen, die was mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Und da war einmal natürlich Under the Open Sky von Miwa Nishikawa, was jetzt aber jeder, der mich kennt, weiß, dass Nishikawa bei mir so direkt einen weichen Spot trifft und in mich reingreift. Also da kein Wunder, aber Under the Open Sky, das hat auch vielen anderen, bei vielen anderen auch sehr viel Eindruck hinterlassen. Aber Along the Sea war für mich überraschend, wie nachhaltig der gewirkt hat, auf jeden Fall. Bevor wir über den neuen reden, weil du hast gesagt, wir können über Akio Fujimoto eigentlich nichts sagen, weil der ist noch frisch am Start, er hat einen Kurzfilm, aber er hat schon einen anderen Film am Start gehabt, und zwar war das Passage of Life.
Und den hast du gesehen?
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe versucht, ein bisschen was drüber rauszufinden. Und das ist eine japanisch-Myanmar-Koproduktion, für die er 5 Jahre gebraucht hat. Und im Mittelpunkt steht eine burmesische Familie, die in Japan lebt und versucht da in irgendeiner Art und Weise, aber auch ohne wirklich eine Aufenthaltsgenehmigung zu haben, da durchzukommen. Und im Mittelpunkt steht ein Junge, der sich eigentlich schon als Japaner fühlt, aber in einer burmesischen Familie in Japan halt. Und die Ausschnitte, die man auf YouTube sehen kann, der Trailer, der sieht genau wie Along the Sea aus, dass man eigentlich das Gefühl hat, man sieht eine Dokumentation. Und das war für mich auch bei Along the Sea der Punkt, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich gucke eigentlich gar keinen Spielfilm, sondern eine sehr, sehr gute, nicht kommentierte Dokumentation.
Das scheint ja dann auch thematisch sehr gut zusammenzupassen. Ich meine, in diesem Fall geht's jetzt um 3 Vietnamesinnen, die als Auszubildende quasi nach Japan kommen. Das ist ein ganz normales Ding. So Leute aus Südostasien kommen nach Japan, um irgendwie eine Ausbildung zu machen, machen dann den Job ein paar Jahre. Wie heißt das? Sammeln Geld. Sparen.
Ah, der, oh. Der Mann ist schon lange in Japan, ja, wenn ihm die deutschen Worte fehlen.
Ja. Nee, also sie sparen Geld an, relativ oft heißt es dann, keine Ahnung, machst den Job 5 Jahre, kannst du dir ein neues Haus kaufen. Mhm. In deinem Heimatland. Und dann gehen die Leute eben wieder nach Hause, haben das technische Know-how und ein bisschen Kohle. Und so ist das ja in diesem Film auch. Nur, dass denen eine Sache passiert, die auch relativ gewöhnlich in Häkchen ist. Die werden halt brutal ausgebeutet. Und in diesem Film laufen die dann halt weg. Nur, dass der alte Arbeitgeber eben ihre Papiere hat. Das heißt, ab diesem Punkt, das ist der Start des Films, da sind sie quasi auch illegal mehr oder minder hier unterwegs. Und da sehe ich dann halt sehr viele Parallelen zwischen diesen beiden Filmen offensichtlich.
Mhm. Ja, aber du hast eben gesprochen von solchen Internships, also dass die offiziell sind das so praktisch Auszubildende, aber in Wirklichkeit ist es doch wohl oft so, dass dieses Exploitation-Jobs sind, das heißt, sie werden gar nicht wirklich ausgebildet, sondern sie sind halt sehr, sehr billige Arbeitskräfte und im Film sehen wir sie hart arbeiten, aber offensichtlich ist diese harte Arbeit viel, viel besser als der Ausbeuterjob, den sie als erste Station hatten.
Ja,
weil sie wenigstens das Wochenende frei haben und solche Sachen. Ja,
ich dachte auch, dass das ist hier auch harte Ausbeutung.
Ja, das
bei dem Job, den sie dann im Film machen.
Ja, das war auch so mein Gedanke, wo ich mir dachte, okay, also ich wusste ja schon aufgrund von der Beschreibung, wo es ungefähr hingeht. Mhm. Aber da siehst du dann erstmal irgendwie drei recht junge, attraktive, junge Frauen. Und dann denkst du dir sofort, oh, die werden jetzt gleich hier zur Prostitution irgendwie verknackt. Das ist so das Erste, was man dann kommen sieht. Oder in jedem anderen Film wäre es wahrscheinlich so, dass die sich dann darauf einlassen, die kommen jetzt hier irgendwo hin und dann haben sie irgendeine männliche Begleitung, die ihnen dann das ihnen das große Glück quasi verspricht und am Schluss sind sie dann in irgendeiner Knebelsituation drin, wo sie nicht mehr rauskommen. Aber das lässt dann schon mal viel Fantasie frei, wie wohl die alte Arbeitsstelle ausgesehen hat davor, wenn quasi dieser Zustand, der für uns die Hölle wäre, jetzt für die schon das nicht wirklich das Paradies ist. Man sieht ja auch, sie sind ja trotzdem total todtraurig in ihrer Situation und brechen alle 5 Minuten in Tränen aus, leider. Und da kann man sich dann schon denken, wie es wohl damals ausgesehen hat. Genau.
Ja, du musst ja nur vor Augen führen, dass halt dieser alte Arbeitgeber, den die Papiere abgenommen hat, die Reisepässe, alles, ne? Dass das, also ich meine, das wäre ja jetzt zum Beispiel bei dem neuen Arbeitgeber, glaube ich, so nicht drin gewesen, dass die das probiert hätten. Mhm. Ne, so anständig scheinen die noch gewesen zu sein. Mhm. Aber ich meine, in dem Fall sind sie jetzt halt auch bei einer Firma, die quasi Illegale beschäftigt. Ne? Also insofern, dass du da nicht bei den ganz Sauberen bist, ist das auch klar. Ne? Aber dieses Ausbeuterding, das ist tatsächlich was man öfter mal in den Nachrichten liest und so weiter. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, leider Gottes.
Ich hatte mal gelesen, wie, also jetzt in Vorbereitung auf die Folge, wie der Regisseur überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich diesem Thema anzunehmen, weil das ist ein vorheriger Film, wie hieß er, Passage of Life, meintest du, oder Thomas?
Mhm. Genau.
Mhm. Genau. Da ging es ja auch scheinbar schon, genau wie du schon meinst, um so eine Familie, hier burmesische Familie. Und die Lebensgefährtin von dem Regisseur ist scheinbar auch aus Myanmar. Und er kam quasi auf die Idee, sich das Thema als für den Film anzunehmen, aufgrund dessen, dass er irgendwie mit seiner Frau zusammen eine Facebook-Webseite betreut und irgendeine Frau aus Myanmar oder die eben jetzt in Japan arbeitet als so ein Working Trainee, hat die beiden angeschrieben als so eine Art Hilferuf. Also quasi, was heißt, nicht direkt jetzt, aber so diese Rundschreiben, die es ja öfters gibt, um quasi auf einen bestimmten Missstand aufmerksam zu machen. Mhm. Missstand. Und das war quasi für ihn dann der Anlass zu sagen, okay, dadurch, dass seine Frau, dass sie auch aus Myanmar ist und einen ähnlichen Background hat, zwar nicht ganz so, aber scheinbar in ähnlichen Verhältnissen in Japan leben musste, lag ihm das halt scheinbar sehr im Herzen, sich diesem Thema anzunehmen. Genau. Mhm. Und ja, und wie ihr auch schon meintet, also das ist, also ich fand den Film jetzt auch besonders gut dadurch, dass er eben sich eher wie eine Dokumentation anfühlt. Also dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist jetzt, du folgst den Figuren da auf Schritt und Tritt, und das sind auch Filme, die mich immer ziemlich, also die ich immer ziemlich ansprechend finde, allein durch dieses Gefühl, dass du jetzt gerade direkt in der Situation quasi bist.
Ja, ich meine, gerade dieses Doku-Gefühl kommt ja auch ganz zu Beginn, zum Beispiel dadurch, dass sie auch garantiert illegal in einer U-Bahn gedreht haben und so Sachen. Mm. So mit einer kleinen Kamera irgendwo direkt am Körper, du kannst fast nichts von der Umgebung sehen. Da hatten die garantiert keine Genehmigung, für in der U-Bahn zu drehen und so weiter. Und der Punkt, der einzige Punkt, der mich aus dieser Dokumentationsillusion rausgerissen hat, ist so ein Steckenpferd von mir, was mich immer aufregt, diese Farbkombination Blau-Orange. Mhm. Das hatten sie irgendwann bei der neuen Firma ganz massiv drin, und dachte ich mir, keine normale Firma sieht so aus, das kann keine Doku sein.
Mhm.
Aber an sich, da ganz... Filter. Ja, ja. Mhm. Die Requisiten waren alle Blau-Orange.
Ah, okay.
Ne? Mhm. Das hast du ja im Moment überall. Es ist ganz furchtbar, schon seit 10 Jahren überall. Und das macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich das sehe. Es waren auch relativ viele Filme auf der Nippon Connection, die das auch drin hatten. Mhm. Und ich weiß nicht, mir fällt das immer auf und es belastet mich. Ich möchte es nicht sehen. Aber generell ist der Film halt von der Kamera her sehr dokumentarisch gefilmt.
Ja, aber diese Kamera ist eigentlich viel kunstvoller, als einem auf den ersten Blick auffällt. Weil du hast recht, gerade diese illegal gedrehte Szene in der U-Bahn, da bist du ja ganz nah dran, und dann hast du diesen typischen Effekt, dadurch, dass die Kamera halt dann zwischen den Leuten, und du siehst nicht alles. Und es ist ein bisschen, als würde man nebendran stehen, da kriegst du auch nicht alles mit und so.
Genau.
Das ist super. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass praktisch Fujimoto meinen Kopf festhält. Und zwar immer, wenn ich weggucken wollte, sozusagen innerlich.
Nee, guckst nicht weg.
Weil es so dann doch sehr belastend ist. Also wir haben am Anfang ein krankes, trauriges Mädchen von den dreien, Fuong. Und man kann sich das vielleicht denken, je nachdem, Frauen denken sich das vielleicht schneller als Männer, als männliche Zuschauer. Aber irgendwann finden wir raus, sie ist schwanger. Und also versucht sie auch eine entsprechende medizinische Versorgung zu kriegen. Sie ist aber in einer völlig rechtlosen Situation, und sie muss sich erst gefälschte Papiere besorgen, damit sie in das japanische Gesundheitssystem irgendwie reinkommt und damit sie eine Gesundheitsversorgung bekommt. Und dann wird sie auch gut behandelt. Aber dann gibt es auch so Phasen, wo sie dann ihren letzten Zug verpasst und dann ewig durch das irgendwelche abendlichen Vorstädte da in dieser Küstenregion läuft. Das ist so unglaublich trostlos. Mhm. Und da möchtest du nicht mehr hingucken. Und dann packt aber Fujimoto dich am Hinterkopf und sorgt dafür, dass du jetzt diesen Weg mit Fuong mitgehst, ob du willst oder nicht. Und das finde ich eine ganz große Leistung, dass er immer, wenn unser Schweinehund, dass wir der Wirklichkeit nicht ins Auge schauen wollen, zuschlagen will, dass er das nicht zulässt. Mhm. Ja? Mhm. Wir wissen ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und wir sehen hier Leute, die sehr, sehr hart arbeiten und trotzdem arm bleiben, damit wir reich sein können. Ja, so klar muss man es auch sagen.
Ja.
Und Fujimoto sorgt dafür, dass wir da auch wirklich genau hinschauen müssen und dass wir wirklich erleben, was das für den einzelnen Menschen bedeutet. Weil das ist ja in so vielerlei Hinsicht, ist Fuong ja praktisch am Ende der, also am an der Skala der Rechtlosigkeit, ja, und der mangelnden Möglichkeiten angekommen, ja. Sie ist eine Frau, sie ist schwanger. Sie kann ja froh sein, noch, dass sie nicht vergewaltigt wurde, sondern das Kind höchstwahrscheinlich noch von ihrem Lebensgefährten in Vietnam hat. Sie kommt aus einem sehr armen Land, kriegt sehr wenig Geld. Das ist aber immer noch sehr viel mehr Geld, als sie in ihrem superarmen vietnamesischen Dorf bekommen würde. Andere Leute sind von ihr abhängig. Sie kann auch nicht mal eine freie Entscheidung treffen. Mhm. Und Fujimoto sorgt dafür, dass wir die ganze Zeit an ihrer Seite bleiben und jeden einzelnen dieser Entwicklungsschritte, wie sie auch rausfindet, was eigentlich los ist und was ihre Situation ist, alles ganz genau miterleben.
Ja, das ist auch so an der, also das wäre, ist dann immer so ein Moment, wie du schon beschreibst, Thomas, wo irgendwie auf IMDb oder so sich dann wirklich so die Spreu vom Weizen trennt, wo dann andere dann einen Stern vergeben, weil sie sagen, ja, das ist ein Film, in dem nichts passiert, bloß weil du halt minutenlang quasi mit der Kamera jemanden folgst und dann wird am Schluss gesagt, ja, da war der Regisseur zu faul, sich was Neues auszudenken oder so. Genau, und eben jemand, der nicht versteht, dass es eben darum geht, wie du schon sagst, an der Person kleben zu bleiben. Und vor allem, was ich mir dachte, war, als man diese Szene sieht, wo man sie da einfach nur entlang stolzieren sieht, dachte ich mir, wie unglaublich viel Zeit du auch haben musst oder wie unglaublich viel Zeit du alleine mit dir haben musst, wenn du so eine Person wärst, die an ihren eigenen Gedanken quasi wahnsinnig wird in dem Moment. Mhm. Also, dass du wirklich einfach rumrennst und eben nicht dich mit irgendwie mit einfach nur, sage ich jetzt mal, stupider Arbeit betäuben kannst, sondern auch du diese langen Phasen hast, wo du nur für dich bist, aber finanziell keine Möglichkeit hast, um dich irgendwie zu betäuben, sondern einfach nur für dich bist und im Endeffekt so lange durchhalten musst, um nicht an deiner eigenen Situation komplett zu verzweifeln. Und das finde ich ist auch hat der Film auch wirklich sehr gut gezeigt. Also gerade in dieser Einstellung, wo sie da, ich glaube, da schneit es ja dann auch noch bitterlich und es ist extrem kalt und sie schlürft ja wirklich bloß noch mehr so vor sich hin. Also das war auch wirklich ein Moment, das ging mir auch ziemlich an den Nieren. Das war vor allem auch, weil es der zweite Film war, den ich an dem Abend gesehen habe. Ich habe dann noch zuvor noch Beyond the Infinite 2 Minutes gesehen, der jetzt nicht so lang war.
Schönes Kontrastprogramm.
Schönes Kontrastprogramm, ja. Aber bei mir war es dann auch so, dass ich, da war es schon relativ spät und ich musste so ein bisschen mit der Müdigkeit kämpfen. Mhm. Aber obwohl ich müde war, hat mich der Film einfach in dem Moment wirklich komplett wieder aus der, sag ich jetzt mal, aus der Schlafstarre oder aus dem starren Blick rausgerissen, weil ich mir dachte, warum macht der Film das jetzt? Warum spannt er mich da so auf die Folter?
Ja, was ich halt schlimm fand in dem Film, sind zwei Sachen. Erstens, dass er quasi deren ganzes Handeln und letztendlich auch der Ausgang des Films davon bestimmt ist, dass sie Geld für ihre Familie verdienen müssen. Mhm. Könnten die einfach das bisschen Geld, was sie verdienen, da behalten, dann wären deren Probleme ja schon viel, viel kleiner. Sie müssen ja auch ihre Familien belügen. Ne, die sagen denen ja nicht, dass sie von ihrer Arbeit weggelaufen sind und so weiter, sondern sie belügen ihre Familien, sie müssen ständig das Geld schicken, die Familien fragen ständig, ja, wo kommt das Geld, wo kommt das Geld, wo kommt das Geld? Und du hast permanent den Druck, dass du da liefern musst.
Ja.
Was ja auch irgendwie pervers ist. Mhm. Dass du nicht mehr deiner Familie sagen kannst, hey, ich werde hier irgendwie misshandelt und mir geht's nicht gut und ich brauch mal irgendwie ein bisschen Kohle, um hier irgendwie meine Gesundheit auf Reihe zu kriegen und dann gibt's wieder was. Sondern, dass das wirklich komplett davon bestimmt ist, dass die Familie halt den gewissen Anteil kriegen muss. Und dann finde ich das ganz interessant, dass dieser Film wirklich bei diesem in der Theorie ganz, ganz klein Problem ist, dass sie einfach nur ärztliche Behandlung braucht, was ja eigentlich ganz einfach sein sollte. Vor allem, weiß nicht, also normalerweise würde ich sagen, okay, du hast jetzt vielleicht keine Versicherung, dann bezahlst du es halt selber. Aber nee, du kriegst ja gar keine Behandlung, wenn du keine Versichertenkarte hast.
Hm. Ja, dabei merkst du mal, wie teuer es ist und wie aufwendig und wie gefährlich es ist, arm zu sein.
Ja.
Also sie muss sich ja diese Papiere dann illegal besorgen, ist jetzt der Person, dem Mann, wo sie die Papiere kauft, auch ausgeliefert, der nimmt praktisch alles, was sie an Bargeld hat, sie wird praktisch ausgeraubt auf gut Deutsch und sie hat auch gar keine Möglichkeit dagegen einzuschreiten, was will sie machen, zur Polizei gehen, das ist völlig ausgeschlossen und sie braucht wahnsinnig viel Zeit, ihr letztes Erspartes, um überhaupt als arme, rechtlose Person wenigstens mal eine Ärztin zu finden, die da mal drauf schaut. Ja?
Wobei man dazu sagen muss, dass ja normalerweise in Japan wie in Deutschland auch du nicht versichert sein kannst. Eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Und die japanische Ärztin geht auch absolut sicher davon aus, dass das alles seine Richtigkeit hat. Sie hat gar keine Fantasie, dass das irgendwie gefälscht sein könnte.
Richtig. Das muss man einräumen. Normalerweise hätten die ihre legalen Papiere, hätten sie auch eine Krankenversicherung. Das geht nicht anders. Das ist hier genau wie in Deutschland unmöglich.
Ja.
Und das Problem ist halt, dass die Papiere fehlen und dann muss das eben fälschen. Und ja, wie du schon sagst, die kommen gar nicht auf die Idee, dass das gefälscht sein könnte.
Was ich auch noch gelesen hatte, war, dass der Regisseur eben auch noch mit dem Film darauf aufmerksam machen wollte, wie katastrophal die Situation in Japan ist, was diese Working Trainees betrifft. Aufgrund dessen, dass also die ursprüngliche Idee ist ja immer, du gehst nach Japan, arbeitest da eben auch wissentlich unter teilweise furchtbaren Bedingungen, aber stehst eben diese kurze Zeit durch, um dann viel Geld zu haben, um dann nach Hause zu gehen, um dann deine Familie versorgen zu können. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo du das als Person einfach nicht mehr aushältst oder nicht mehr schaffst, verlierst du ja deine Legalität im Land. Also du bist dann immer quasi an diese Firma gebunden, ne? Und nur im Rahmen von diesem Arbeitsverhältnis mit dieser einen Firma legal im Land. Und ansonsten, wenn du dich dafür entscheidest, du verweigerst die Arbeit oder machst es jetzt nicht mehr, dann bist du eben illegal im Land. Und das ist halt ein System, das absolut, das eben an so, ja, an Verhältnisse wie in Indien oder so erinnert. Also das ist, dass in einem Land wie Japan stattfindet, ist halt absolut bizarr.
Ja. Was auch ganz interessant ist, was diesen Aufenthaltsstatus angeht, ist, dass die japanische Regierung bei jedem Ausländer, der in Japan lebt, davon ausgeht, der geht wieder nach Hause. Die planen gar nicht ein, dass irgendwer vielleicht langfristig bleiben wollen könnte, sondern sie gehen davon aus, bleibt 2-3 Jahre, vielleicht 5 Jahre und geht dann wieder nach Hause.
Ja, das
ist eine ganz bizarre Denkweise.
Das ganz Gastarbeiterprinzip, mit dem wir in Deutschland angefangen haben und das immer noch viele im Kopf haben, das halt nicht der Realität entspricht. Ja. Ich fand es auch interessant, dass in dem Film sichtbar wird, dass es innerhalb dieser Vietnamesen, die in Japan sind, natürlich auch keine Solidarität geben kann. Also da gibt es die Leute, die diese Jobs vermitteln. Die sind jetzt auch irgendwie keine Monster, aber am Ende des Tages ziehen die ihre 10% ab. Ja, es gibt wahrscheinlich welche, die viel mehr abziehen würden, nur dafür, dass sie den Job irgendwie organisiert haben, aber sich sonst nicht so wirklich kümmern. Oder der Typ, der die Papiere verkauft, ja, der ist jetzt auch nicht irgendwie ein Monster, aber trotzdem nimmt er alle Kohle, die er irgendwie greifen kann. Das heißt, ausgebeutet wirst du nicht nur von den Japanern, sondern ausgebeutet wirst du auch von deinen eigenen Landsleuten, die Teil dieser illegalen Maschine sind.
Interessant fand ich auch, dass dieser Typ, der die Arbeit vermittelt hat, ihr am Ende dann die falschen Papiere wieder abnimmt.
Na, ach so,
ja. Der sagt dann zu ihr, hier, das ist zu gefährlich, lass das mal sein, gib mal her. Das heißt, sie bezahlt da irgendwie ihr letztes Geld, um diese falschen Papiere zu kriegen, und er nimmt die einfach weg.
Ich fand es sehr interessant, was du vorhin angesprochen hast mit der Familie. Ich glaube, dass wir in unserer, also in unserem deutschen Zusammenhang das völlig vom Radar verlieren, welche Bedeutung Familie für die allermeisten Kulturen hat. Mhm. Ja, also wir sind ja jetzt nach 40 Jahren neoliberaler Gehirnwäsche sind wir ja der Auffassung, dass wir nur für uns selbst Geld verdienen und wenn die Eltern krank werden, dann werden sie abgeschoben ins Heim und beim Tod muss man schon gar nicht mehr dabei sein. Mhm. Und das ist ja in anderen Kulturen, vor allen Dingen für irgendeinen armen Cousin oder selbst für arme Geschwister ist man ja in unserer Gesellschaft nicht zuständig. Mhm. Ja, und das ist ja auch in der Realität oft so, dass man da keine Unterstützung bekommt, auch wenn man reiche Geschwister hätte oder wohlhabende Geschwister. Und das ist in afrikanischen Kulturen, in vielen asiatischen Kulturen ist das völlig anders. Also aus afrikanischen Kulturen kenne ich Beispiele, wo, wenn es da einer geschafft hat, tatsächlich in Europa relativ gut Geld zu verdienen, dass der praktisch das der wird ausgesaugt bis auf den letzten Blutstropfen von 40, 50 aus seiner Großfamilie. Ja? Und es war auch, ich habe letztens den Film gesehen, den eine amerikanische Produktion, der in Indien spielt, den Tiger irgendwas. Ah, der Titel fällt mir jetzt leider gerade nicht ein. Und da ging es dann darum, dass der auch ganz arm in so einem Dorf aufwächst und sein vollkommen unvorstellbarer Emanzipationsschritt ist, dass er sich von der Familienverpflichtung dieser armen Großfamilie in dem Dorf gegenüber lossagt. Ja. Und das ist in so vielen Kulturen, ist das so ein allgegenwärtiges Grundgesetz und auch ein Riesenproblem für das Individuum. Mhm. Das haben wir oft gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ist ganz interessant. In meinem Sharehouse, dem ich ja endlich entflohen bin, war tatsächlich ein Vietnamese und der hat hier in Japan als Programmierer gearbeitet, also gut bezahlte Arbeit. Der hat ordentlich verdient oder verdient wahrscheinlich immer noch ordentlich. Aber der meinte auch, der will eigentlich in Japan bleiben, der will nie wieder nach Hause. Aber wahrscheinlich wegen dieser familiären Verpflichtung muss er irgendwann.
Ja.
Und der will gar nicht, aber die Familie zwingt ihn quasi. Hier, Junge, du musst wieder hierher kommen. Du bist dann nur zum Geld verdienen und dann kommst du daher.
Ja.
Und der will das nicht. Also, die Familie befiehlt.
Ja, da ist ja halt irgendwo die Mitte, ist wahrscheinlich da die goldene, ja, die goldene Mitte macht's da wahrscheinlich. Also hier im Westen hast du eben ständig, wie Richard David Brecht sagen wird, diese Kosten-Nutzen-Rechnung in deinem Kopf, was bringt's mir? Auf minütlicher Basis wahrscheinlich, also zu der Durchschnittsbürger. Und das hast du eben in vielen asiatischen Ländern oder im Osten allgemein eben weniger.
Ja. Und es kommt auch durch den sozialen Druck, gibt's noch nicht mal eine Solidarität zwischen den drei Frauen. Also was mich auch belastet hat, wie schnell und wie klar und hart eine der anderen beiden Frauen Fuong dann sagt, treib ab, ja, also das ist die einzige Möglichkeit. Du bist, wenn du das Kind bekommst, bist du selbstsüchtig. Und du denk an deine Familie und du machst uns das Leben hier schwer, du machst deiner Familie das Leben hier schwer. Das ist doch egoistisch, wenn du jetzt das Kind bekommst. Und wenn du dir vorstellst, dieses, also ich will jetzt nicht irgendwas schwafeln von Wunder der Mutterschaft, aber natürlich passiert da was in dir, was man sich als Mann überhaupt nicht vorstellen kann. Und der ganze Körper will das und große Teile von dir als Frau werden das auch wollen. Und man spürt auch in dem Film, wie dieser Schmerz ist, den sie da aushalten muss, dass sie praktisch keinen Weg finden kann. Es gibt ja keine Möglichkeit für sie letztlich, ja. Ich weiß nicht, ob ich das Ende so richtig erinnere. Das Ende ist ja nicht so richtig klar, aber ich habe das Ende so verstanden, dass sie einer Abtreibung zustimmen muss, weil es keinen anderen Weg gibt. Aber es bleibt ein Stück weit offen. Der Film endet eigentlich, bevor es dann tatsächlich passieren würde oder hundertprozentig entschieden wäre. Aber mein Eindruck, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass sie praktisch da keine andere Chance mehr hat.
So habe ich mir das auch hier in meinen Notizen aufgeschrieben, dass sie letztendlich dann abtreibt. Ich glaube, es fällt auch irgendwann diese furchtbar grausam zynische Aussage, ein Kind kannst du später immer noch haben.
Ja.
Jetzt musst du Geld verdienen, so ungefähr.
Ja.
Ganz klare Prioritäten.
Ja, klar.
Sehr, sehr eklig.
Ja. Bei all diesen sehr harten sozialen Problemen, die er hier so schonungslos und so klar aufzeigt, ist man fast drauf und dran zu übersehen, dass er das als Regisseur ganz fantastisch macht. Das heißt, wie er mit Licht und Farben umgeht, er hat natürlich durch den dokumentarischen Weg immer eine perfekte Ausrede, kein künstliches Licht einzusetzen, immer die perfekte Ausrede, das Dunkel dunkel sein zu lassen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, je länger der Film lief, desto mehr kann man sehen, dass er das super bewusst auch steuert, also das Man sieht alles, was man sehen muss und was man nicht sehen muss, das blendet er aus und das ist nicht dem Zufall überlassen. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel die Szene in dem Auto, wo sie sich dann streiten, wie viel die illegalen Papiere kosten, das ist eine gefährliche, klaustrophobische Situation, wo die Kamera auch so tatsächlich so mittendrin ist, dass du das Gefühl hast, du bist in dem Auto und kriegst richtig Angst in dieser Situation. Also die Angst von ihr als Figur springt auf den Betrachter über und er weiß schon, wie er das macht, aber er verlässt dabei diese Grundatmosphäre des Dokumentarischen nicht, aber er weiß schon sehr, sehr genau, was er da macht.
Ja, also für einen Film, der diesen Stil hat, ist er auf jeden Fall wirklich außerordentlich schön, finde ich, wie er gefilmt ist und was für Bilder er zeigt. Auch so die ganzen Sachen, wie du schon sagst, Thomas, so in diesem Halbdunkel, wo du dann teilweise am Horizont quasi so die Sonne aufgehen siehst, aber die Figuren eigentlich noch alle so im Halbdunkel zu sehen sind, was natürlich auch super zu der ganzen Tristesse passt vom Film. Das sieht schon wirklich sehr ordentlich aus. Also ich muss da jetzt gerade spontan denken an so die letzten Filme von Kim Ki-duk, dem südkoreanischen Regisseur, was der die zuletzt gemacht hat, ist schon ein Weilchen her. Das ist ähnlich von der Stilistik her und das ist nicht ansatzweise so schön wie das, was er hier macht. Und hat mir auch echt gut gefallen. Also es gibt vielleicht noch einen Film, an dem der mich daran erinnert hat. Ist ein bisschen unbekannterer, Metro Manila heißt der. Okay. Und der hat einen ganz ähnlichen Stil. Ist zwar ein bisschen cineastischer von der Art her, aber der behandelt auch ein ähnliches Thema, wo es um so eine Reisbauernfamilie geht, die am Rande von Manila lebt und ausgebeutet wird und davon träumt, quasi eine Wohnung in Manila selber zu haben und den ganzen Weg dieser Familie quasi zeigt, was die alles auf sich nehmen müssen, um da in ärmsten Verhältnissen in der Stadt leben zu dürfen. Also der ist auch ganz zu empfehlen, wenn man Along the Sea mochte. Genau.
Okay. Ja, ich würde auch gerne den Passage of Life mir auch nochmal angucken. Aber es wird wahrscheinlich doch schwierig sein, da noch ranzukommen. Ich glaube, einen internationalen Vertrieb hat er noch nicht. Ich glaube, Along the Sea auch noch nicht. Das ist eigentlich sehr schade. Aber ist natürlich auch kein Mainstream-Film.
Ja, so Sozialdramen sind, glaube ich, jetzt nicht die, die als erstes irgendwie rüberkommen. Leider Gottes, aber ja. Vielleicht findet sich ja auch noch mal irgendwie ein Festival, das die zeigt oder sowas.
Ja, das...
Da stehen, glaube ich, die Chancen noch am besten.
Ja, Festivalpreise hat er ja für Passage of Life schon bekommen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er für Along the Sea auch noch ein paar Festivalpreise einheimst. Ja.
Ja, ja, bestimmt. Nee, deswegen, also jetzt mit den ganzen Online-Festivals und so weiter, da ist vielleicht noch eine Chance, dass man den irgendwo noch mal zu sehen kriegt. Mhm.
Ja.
Ah, Passage of Life. Müsste ich erstmal schauen, ob der überhaupt in Japan verfügbar ist.
Mhm. Ja. Aber das die gute Nachricht, ja? Metro Manila, der von Sean Ellis, den du vorgeschlagen hast, der ist zu kriegen. Das ist doch schon mal schön. Na. Acht Euronen für die Blu-ray. Ja. Ja, da musste wieder irgendjemand in der Blu-ray-Presse wieder sehr, sehr wenig Lohn dafür kriegen, dass wir nur 8 Euro dafür bezahlen.
Ja.
Aber vermutlich,
das sind die illegalen vietnamesischen Gastarbeiterinnen.
Ja, irgendwo. Oder irgendwelche Menschen, die in chinesischen Straflagern in den Fabriken arbeiten. Wo auch immer, wie auch immer. Hm. Wer auch immer die Rechnung zahlt. Ja.
Genau.
Gut, aber haben wir noch irgendwas zu diesem Film zu sagen, außer dass er sehr, sehr gut ist und wir ihn hoffen, und wir hoffen, dass er irgendwie nochmal zu sehen sein wird?
Nein, außer der dringendsten Aufforderung, wenn man ihn irgendwo kriegen kann, ihn auch zu gucken. Und ich wünschte, es gäbe einen Film, der über das Thema Klimakatastrophe einen so unmittelbaren Zugang hätte, so wie Fujimoto hier diese sozialen Fragen behandelt, ohne dass man wegschauen kann. Das würde ich mir eigentlich für das größte Thema unserer Zeit, das irgendwie nicht vor der Kamera stattfindet, auch wünschen.
Ja.
Genau.
Gut, dann war es mir, glaube ich, wie immer eine Freude, mit euch über diesen Film geredet zu haben.
Kurze Zwischenfrage noch.
Ja, bitte.
hattet ihr noch die Gelegenheit, die Videomessage vom Regisseur anzuschauen? Ich hatte es nämlich leider verpasst.
Die ist immer noch zu sehen, denn der ganze Kram ist ja auf dem YouTube-Kanal der Nippon Connection, aber ich hab's nicht gesehen. Thomas, du?
Nein, ich habe völlig verpasst, dass es das gibt. Mhm. Das muss ich natürlich nachholen.
Ja, dementsprechend sei nochmal verwiesen auf den ganz tollen YouTube-Kanal der Nippon Connection, wo eben diese ganzen auch Regisseurgespräche und so weiter, die sind da alle, Interviews und all so Kram, das alles auf der YouTube-Seite noch zu finden. Das kann man auch immer noch nachholen und das ist sehr, sehr gut.
Es ist nicht auf der Seite vom Film an sich verlinkt, das ist irgendwo... Es ist irgendwo drin.
Muss man auf nämlich, den YouTube-Kanal gehen.
Ich wollte nämlich eigentlich vor der Aufnahme noch die Videomessage anschauen, aber ich habe es nicht gefunden tatsächlich. Aber irgendwo.
Also ich denke, normalerweise haben sie da alles. Mhm. Der YouTube-Kanal heißt Nippon Connection TV.
Mhm.
Und wie hieß er? Fujimoto, ne? Ich schaue jetzt hier live nach.
Ja, ich glaube, das auf YouTube zu suchen ist vielleicht eine gute Idee.
Ja, ich finde es jetzt spontan nicht, aber normalerweise hatten sie die ganzen Sachen alle verfügbar. Müssen wir noch mal schauen.
Gut, da haben wir doch was, auf was wir uns noch freuen können.
Genau. Manchmal können wir uns auch über Sachen freuen. Gut, dann jetzt aber in diesem Sinne noch einen schönen Resttag den Hörern und bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss.